SWR Aktuell Wirtschaft mit Uwe Bettendorf.
Vor knapp 8 Wochen hatte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier rund 40 Wirtschaftsverbände zum virtuellen Corona-Gipfel geladen. Damals ging es vor allem um Öffnungsperspektiven für den Handel, um mögliche Restaurantbesuche zu Ostern, um die Aussicht auf etwas mehr Normalität. Seitdem haben sich viele Hoffnungen zerschlagen. Heute also das nächste Treffen mit Wirtschaftsverbänden. Kein angenehmer Termin für Peter Altmaier, denn die Geduld von Unternehmerinnen und Unternehmern ist aufgebraucht. Auch beim umstrittenen Thema Testpflicht. Heute hat sich die Wirtschaft erneut dagegen ausgesprochen und auf freiwillige Angebote verwiesen. SWR-Reporterin Steffi Linkscheid, wie ist es denn um die Testmöglichkeiten in Unternehmen bestellt?
Bei der BASF in Ludwigshafen können Mitarbeiter freiwillig einmal pro Woche einen Schnelltest machen. Bei Daimler in Mannheim sind es 2 Tests. Außerdem sollen da die Betriebsärzte schnellstmöglich mitimpfen können. Auch Böhringer, Opel und andere große testen schon oder bereiten alles dafür vor. Und auch kleinere sind dabei. Eine Schreinerei aus Neustadt beispielsweise tritt einmal pro Woche morgens geschlossen an zum Testen. Spitzenverbände wie der BDA oder der BDI sagen, dass sich deutschlandweit über 80% der Unternehmen beteiligen oder das zumindest vorhaben. Wer im Homeoffice sitzt, wird eher nicht getestet. Und ob 1 oder 2 Mal pro Woche ist individuell je nach Unternehmen ganz, ganz unterschiedlich geregelt. Der Testwille ist also da, bestätigt auch eine Blitzumfrage der IHK, zum Beispiel in Rheinland-Pfalz. Nur eine Testpflicht, das wollen die Unternehmen nicht. Da fürchten sie unter anderem den bürokratischen Aufwand, wenn da nämlich vorgeschrieben wird, wo teste ich, wie muss der Raum ausgestattet sein, wie viel Personal muss ich da zur Verfügung stellen als Testhelfer. Das wollen die meisten Unternehmen laut den Spitzenverbänden nach ihren Möglichkeiten lieber selbst organisieren. Und die IHK Rhein-Neckar fürchtet zusätzlich, dass es vielleicht auch Engpässe gibt beim Beschaffen der Schnelltests.
Informationen von SWR-Reporterin Steffi Linkscheid. Die Nachfrage nach Immobilien ist in Deutschland ungebrochen. Viele Menschen legen gerade in Lockdown-Zeiten Wert auf ein schönes Zuhause. Außerdem sind die Zinsen niedrig und es fehlt an Anlagealternativen. Der Ansturm auf Wohnungen und Häuser sorgt aber auch für ein höheres Volumen bei den Baufinanzierungen. Das neue Geschäft von Banken und Sparkassen ist im vergangenen Jahr auf den Rekordwert von 273 Milliarden Euro gestiegen. Das zeigt eine neue Studie der Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC. Max Herbst, Immobilienexperte von der FMH Finanzberatung in Frankfurt. Ist dieser Rekordwert nur auf die stärkere Nachfrage zurückzuführen oder spielen hier auch die gestiegenen Immobilienpreise eine Rolle?
Ja, wahrscheinlich wird es schon beides sein. Die Immobilienpreise sind dann nur deutschlandweit um 5% gestiegen. Und interessanterweise ist so, dass die prozentuale Beleihung gleich geblieben ist. Also wir sind immer so bei 75% Beleihung etwa, im Durchschnitt zu etwa 25% Eigenkapital. Also ist die Steigerung Teil Nachfrage, dass die Leute mehr Häuser kaufen wollen, aber auch, dass die Preise ein bisschen mehr gestiegen sind.
Entscheidend für eine solide Finanzierung ist das Verhältnis von Kaufpreis, Eigenkapital und Kreditbedarf. Welche Tendenz zeichnet sich hier ab?
Wenn man so die Vergangenheitswerte nimmt, dann ist es erstaunlich, dass wir über schon Jahre hinweg so zwischen 70% und 75% an Finanzierungsvolumen sind. Das heißt, die Leute bringen, auch wenn die Preise jetzt bei über 500.000 oder um die 500.000 kosten, weiterhin extrem viel Eigenkapital auf. Der prozentuale Anteil ist fast gleich geblieben. Ich persönlich glaube allerdings, dass die Schere auseinandergeht. Das ist der Mittelwert, dass es relativ viele gibt, die extrem viel Eigenkapital einbringen, so 40-50%. Und die anderen, die also sehr wenig einbringen, vielleicht 10, vielleicht auch 5 oder vielleicht auch gar kein Eigenkapital. Der Durchschnitt bleibt nicht ganz aussagekräftig.
Wie steht es denn um die Margen der Kreditinstitute? Profitieren auch Banken und Sparkassen vom wachsenden Geschäft mit Baufinanzierungen?
Also eigentlich ist die Marge der Bank, kann man pauschal sagen, so etwa 1%. Da gehen noch ein paar Kosten weg, also 1% Marge ist so der obere Teil, so zwischen 0,5% und 1% ist die Marge. Wenn natürlich das Geschäft brummt wie jetzt, tut sich natürlich die Bank schon leichter, auch einen kleinen Schluck mehr aus der Pulle zu nehmen, ein bisschen mehr Marge zu nehmen.
Zuletzt haben sich die Kredite für Immobilienkäufer ja etwas verteuert. Wie wird sich das Zinsniveau in den nächsten Jahren entwickeln, Ihrer Einschätzung nach?
Nach unserem FMH-Index sind wir bei 0,8% für 10 Jahre fest. Also ein Zinssatz, der unglaublich niedrig ist. Dass die Zinsen leicht steigen werden, ist sehr wahrscheinlich. Also dass man von 0,8 auf vielleicht 1,2, 1,5 im Laufe der nächsten Jahre hinkommt, dass wir einen Zinssatz von 3, 4, 5% kriegen, ist fast nahegehend null. Also deswegen leichte Zinssteigerung, ja, aber nicht irgendwelche Explosion der Zinsen.
Sollten sich Immobilienkäufer das derzeit immer noch niedrige Zinsniveau möglichst lange sichern und auf langfristige Kreditverträge setzen, auch wenn dafür ein Aufschlag fällig wird?
Baufinanzierung gehört nicht zu den Lieblingsthemen der Leute, die ein Haus kaufen. Also die meisten sind froh, wenn sie erstmal die nächsten 15, 20 Jahre Ruhe haben, sich nicht um das Thema beschäftigen müssen. Mathematisch könnte es besser sein, wenn ich nur 10 Jahre mache, weil der Aufschlag doch relativ hoch ist. Nur von der Funktionalität her, von dem Nutzen her, von der Praktikabilität bin ich immer ein Verfechter von 20 oder vielleicht sogar 25 oder 30 Jahren Feststrafung.
Max Herbst, Immobilienexperte von der FMH Finanzberatung in Frankfurt, über den Boom bei Baukrediten. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. In Corona-Zeiten ist der Wald für viele Stressgeplagte ein Ort zum Durchatmen. Der Wald ist aber auch ein enormer Wirtschaftsfaktor. Er füllt die Kassen, Kommunen und sichert jede Menge Arbeitsplätze. Etwa ein Drittel der Fläche Deutschlands ist von Bäumen bedeckt, doch der Bestand ist gefährdet. Trockenheit und Hitze machen den Wald schwer zu schaffen. Der Deutsche Forstwirtschaftsrat spricht von einer bedrohlichen Dimension und fordert mehr finanzielle Hilfen. Eva Lambi-Schmidt berichtet.
Mehr Unterstützung von der Politik, das fordert der Deutsche Forstwirtschaftsrat für die Zukunft des Waldes und für kommende Generationen. Deutschland könne nur durch Holzbau seine Klimaziele für 2030 erreichen, sagt Georg Schirmbeck, Präsident des Deutschen Forstwirtschaftsrates.
Die Waldbewirtschaftung und die Holzverwendung verbessern die Treibhausbilanz Deutschlands zurzeit um bis zu 14%. Politik muss deshalb Rahmenbedingungen für die Bewirtschaftung der Wälder und die Nutzung von Holz schaffen. Eine verpflichtende Mindestholzbauquote muss durch den Bund eingeführt werden.
Gleichzeitig sei der Wald selbst von den Folgen der Erderwärmung bedroht. Der Deutsche Forstwirtschaftsrat beziffert die Schäden durch Unwetter, Dürren und Schädlinge in den vergangenen 3 Jahren auf 13 Milliarden Euro. Dem stehen 1,5 Milliarden Euro gegenüber, die Bund und Länder als Hilfe bereitgestellt haben. Das ist nur gut ein Zehntel der errechneten Schadenssumme. Vor allem die Fichtenbestände seien betroffen. Dabei geht es auch um Existenzen. Der Wald ist ein Arbeitgeber. Etwa 2 Millionen Menschen arbeiten im Holz- und Forstsektor. Johannes Röhl, Forstdirektor eines Privatwaldbetriebs, berichtet:
Bei uns leben ungefähr 60 Familien von dem Einkommen aus dem Wald, weil sie bei uns arbeiten. Die haben schlicht und ergreifend Existenzangst. Sie wissen nicht, ob und wie der Waldbesitzer in den kommenden Jahren ihre Löhne und Gehälter bezahlen kann.
In den vergangenen 3 Jahren habe der Betrieb 20 Millionen Euro Verlust gemacht. Das sei 4-mal so viel, wie der Betrieb innerhalb eines Jahres erwirtschaften kann. Der Forstökonom Bernhard Möhring sieht das Problem auch im Finanzierungssystem. Denn Waldbesitzer erhalten ihre Einnahmen dadurch, dass sie Holz verkaufen. Allein das sei in Zukunft nicht zukunftsfähig, da Bestände ausfallen und gleichzeitig die Waldpflege durch den Klimawandel immer wichtiger wäre. Das sei nicht zu leisten. Georg Schirmbeck vom Deutschen Forstwirtschaftsrat fordert deshalb von der Politik auch neue Finanzierungsmodelle.
Alle Waldbesitzenden müssen für die Erbringung von Ökosystemleistungen eine Honorierung erhalten. Bislang werden diese Leistungen für die Gesellschaft unentgeltlich gebracht.
Dabei sei es eine Herausforderung für die ganze Gesellschaft, eine Jahrhundertaufgabe. Bäume wachsen langsam, es gelte sie heute zu pflanzen und damit schon 120 Jahre weiterzudenken.
Eva Lambi-Schmidt berichtete. BMW hat im ersten Quartal so viele Fahrzeuge verkauft wie noch nie. Insgesamt wurden 636.000 Autos der Marken BMW und Mini ausgeliefert, ein Drittel mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Münchner Autobauer profitierte vor allem von der starken Nachfrage in China. Damit zur Börse: Die Anteilseigner deutscher Aktiengesellschaften können sich über steigende Dividenden freuen. Insgesamt wollen die 160 wichtigsten börsennotierten Unternehmen rund 45 Milliarden Euro an die Aktionäre ausschütten.
Das sind 5% mehr als noch vor einem Jahr. Das hat eine Studie der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz ergeben. Sie hat die Dividendenpläne aller Firmen aus dem Leitindex DAX untersucht, aber auch aus den Unternehmen im MDAX der mittelgroßen Spieler und im SDAX der kleinen Börsenfirmen. Insgesamt schütten die Dividendenzahler damit im Schnitt 42% ihrer Gewinne an die Anleger aus. Wichtig dabei: In diesem Jahr zahlen die Firmen die Dividende fürs vergangene Geschäftsjahr, also für das Jahr, das von den Folgen des Coronavirus besonders getroffen war. Für manche Beobachter hat das ein Geschmäckle. So haben BMW und Daimler Staatshilfen in Form des Kurzarbeitergelds bekommen und wollen nun einen Teil ihrer Gewinne als Dividende an die Anleger ausschütten. Den Computerhandel beendet das Leitbarometer bei 15.202 Punkten, nur 0,2% im Plus. Viktor Goldka, ARD Börsenstudio, Frankfurt.